Ein ziemlich schlauer Kopf sagte nach dem Fall der Mauer, die deutsche Einheit zu vollenden wird so lange dauern, wie die Teilung Bestand hatte. 40 Jahre. Da haben wir also noch gut 10 Jahre Zeit. Und tatsächlich ist im neuen Deutschland noch vieles unvollendet. 30 Jahre Mauerfall, ist der Osten abgehängt? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Antje Hermenau ist bei uns, Strategieberaterin aus Leipzig, Unternehmerin, ehemalige Bundes- und Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und inzwischen Geschäftsführerin für die Freien Wähler in Sachsen. Anke Domscheit-Berg, parteilos, sitzt für die Linke im Bundestag. Sie kommen aus Brandenburg. Christina Dunz ist von der Rheinischen Post, von der Hauptstadtredaktion hier in Berlin. Und Ulrich Reitz, Publizist und Kolumnist von Focus Online. Frau Hermenau, bevor wir gleich noch ein bisschen konkreter werden, wenn Sie mal so auf die letzten 3 Jahrzehnte zurückblicken, überwiegen da bei Ihnen eher die positiven oder eher die negativen Gefühle?
Na, eindeutig die positiven, auf jeden Fall. Das ist halt in Wellen, ne? Sie haben bestimmte Zeiten, dann läuft es richtig gut, dann sind auch viele Leute entspannt und dann stellt sich was Neues dar, alle fangen an, das zu begreifen, und Leute verkrampfen sich und es wird wieder schwieriger. Ich hatte zum Beispiel 2006 das Gefühl, wir sind jetzt durch mit der Einheit, es hat sich irgendwie gerüttelt, ne, alles schick. Und dann kam die Finanzmarktkrise, dann war 2015, auf einmal ist wieder alles ganz schwer geworden.
Frau Domscheit-Berg, Sie haben ja als junge Frau die Wende erlebt. Wir haben Sie ja auch in der vorauslaufenden Dokumentation über die Ostfrauen gesehen. Da gab es auch Enttäuschungen, da gab es auch Rückschritte. Für die Frauen aus dem Osten hat es sich trotzdem gelohnt, zu kämpfen für das, was Sie nicht so gut fanden hier im Land?
Das ist gar keine Frage. Also ich würde ähnlich antworten, die Vorteile sind natürlich so viel unermesslich größer, dass also die Frage stellt sich überhaupt nicht. Und ich finde es eigentlich immer ganz problematisch, wenn man von einzelnen Aspekten sagt, dass sie damals besser waren, dass man extrem oft auch heute noch das Feedback bekommt, ja, willst du denn die DDR wiederhaben? Natürlich nicht. Ja.
Das habe ich aber nicht gefragt.
Weiß also, ich. Ja. Ich will nur die Debatte wiedergeben, wie sie seit 30 Jahren eigentlich immer noch ungebrochen läuft. Und ich werde, selbst wenn ich sage, das mit Kindertagesstätten war toll, dann kommt sofort aber Mauertote. Und das strengt halt echt schon ein bisschen an.
Gut, also wir werden in diesem Fall auf das achten, was in der DDR mit den Frauen passiert ist. Und darüber werden wir auch reden, Frau Dunz. In Westdeutschland bis 1989, da gab es ja auf der einen Seite das traditionelle Familien- und Frauenbild, die traditionelle Geschlechterrolle, auf der anderen Seite die Frauenbewegung, die ziemlich lautstark war, politischer Feminismus. Waren da 1990 die Ostfrauen im neuen geeinten Deutschland geradezu ein Segen, um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen voranzutreiben? Wie haben die Westfrauen darauf reagiert?
Ich glaube, dass es da eigentlich ein Kommunikationsproblem noch gab, weil es im Westen nicht so die Einstellung gab, wir gucken mal, was toll war am Osten und was die DDR-Bürgerinnen und Bürger erreicht haben. Und es gab wenig von Wessis, was sie bei den Ossis abgucken wollten, was ja ein großer Mangel war, was wir heute erkennen, dass viele Dinge zugeschüttet wurden, die man hätte retten müssen. Sie sagten das gerade mit der Kinderbetreuung, wo man sich heute da zurück, also in damalige Situationen hin zurückentwickelt, und das glaube ich, bei Frauen im Westen erst, also sehr, sehr spät, eigentlich fast bis heute, klar wurde erst, was an Gleichberechtigung in der DDR, an Gleichstellung im Beruf anders war. Das war im Westen, hat sich das anders entwickelt. Und ich glaube, so viele Frauen im Westen haben sich nicht unbedingt damals danach gesehnt, diese Gleichberechtigung, auch berufliche Gleichstellung anzustreben.
Bereits die DDR hat ja 1989/90 eine Menge gesellschaftspolitischer Mitgift in die neue Bundesrepublik eingebracht, mehr als manche denken, unter anderem einige Jahre später die erste Bundeskanzlerin. Wir reden ja immer von dem Transformationsprozess im Osten. Ist denn unter den Westdeutschen schon alles verarbeitet?
Ist Angela Merkel eine ostdeutsche Bundeskanzlerin?
Das war die ostdeutsche, die gesellschaftspolitische Mitgift aus der DDR. Angela Merkel war DDR-Bürgerin. Ja.
Das müssen Sie mir nicht sagen, Herr Kähler. Aber Frau Hermenau hat erwähnt den einen Bruch, einen gesellschaftlichen Bruch von 2015, der mit Angela Merkel verbunden wird. Ich glaube nicht, dass heute Angela Merkel als eine Vertreterin Ostdeutschlands, sagen wir mal, der ostdeutschen Befindlichkeiten, Mentalitäten und so weiter wahrgenommen wird, wenn dann vielleicht sogar eher das Gegenteil. Neuerdings kann man lesen, also relativ frisch kann man lesen, dass es möglicherweise im Angesicht von bevorstehenden Landtagswahlen sogar die Hoffnung gibt, dass Frau Merkel aufhört, Bundeskanzlerin zu sein, bevor im September die Wahlen stattfinden.
Aber ganz frisch ist der Deutschland-Trend von vor einer Stunde, dass die Mehrheit der Deutschen möchte, dass die Kanzlerin bis 2021 bleibt.
Ja, was wollen die Ostdeutschen? Was wollen die ostdeutsche CDU unter dem Druck der AfD? Haben Sie das auch erhoben? So, und deswegen weiß ich nicht, ob die Betrachtung einfach richtig ist. Sie haben doch heute... Haben Sie doch den Befund, ist ja eben auch gesagt worden, dass viele Karrieren möglich wurden, auch durch Wanderungen. Es wird immer kritisiert, diejenigen, die als Wessis nach Ostdeutschland gekommen sind, denen wird ein gewisser Imperialismus nachgesagt. Und auf der anderen Seite haben aber auch viele aus dem Osten Deutschlands in Westdeutschland eine ziemlich ansehnliche Karriere hingelegt. Hier sitzen zwei Frauen, die es irgendwie geschafft haben, sagen wir. Aus Ostdeutschland. Insofern ist es ja wirklich gut gelaufen. Ich habe ein bisschen mit dieser Unterscheidung Ost und West heute meine Probleme. Ich habe auch zu viele im Bekanntenkreis, wo ich es heute gar nicht mehr so richtig sagen könnte, wo die eigentlich herkommen.
Ich hatte eine Frage noch, die ich an Sie stellen wollte, ob die Westdeutschen diesen Transformationsprozess auch schon verarbeitet haben oder anders verarbeitet haben.
Die wollten ihn ja gar nicht. Mhm. Also die Westdeutschen wollten einen Transformationsprozess überhaupt nicht haben. Also ich meine, die vielleicht ist das ja vergessen, aber die unmittelbar vor 1989 gab es Programmberatungen der CDU, wo die CDU unter der Führung von Helmut Kohl das Wort Wiedervereinigung aus der Programmatik nehmen wollte. Also der Westen, und das war jetzt die CDU, der Kanzler der Einheit, die waren nun von der nicht gerade beseelt von der Überlegung, jetzt werden wir was Neues. Und Deutschland hat sich mit großer Mehrheit dafür entschieden, dass die Wiedervereinigung nach Artikel 23 stattfindet, also als Anschluss des Ostens an den Westen und nicht als eine Neugründung eines deutschen Staates nach Grundgesetz Artikel 146.
Ja, ich wollte Ihnen in einer Sache widersprechen.
Freut mich. Ich würde auch denken, ich mache einen Fehler, wenn Sie es nicht tun.
Ja, also dass hier zwei Frauen sitzen, die bestimmte Dinge erreicht haben, kann man ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Statistiken gibt, die nachweisen, dass wir unter den Spitzenpositionen in Wirtschaft, in Politik, in Verwaltung nur 1,7% Ostdeutsche haben, obwohl unser Bevölkerungsanteil 15% sind. Es stimmt, dass sehr viele Ossis in den Westen gewandert sind. Ich gehörte auch dazu und bin mehrere Jahre in Hessen unterwegs gewesen. Hab dort auch in Teilen Karriere gemacht, aber in den Spitzenpositionen kommen Ostdeutsche eben doch nicht an. Sie kommen im Westen nicht an und leider kommen sie nicht mal in Ostdeutschland an. Es ist unsäglich, dass selbst in Ostdeutschland noch nicht mal 30% der Spitzenpositionen von Ostdeutschen besetzt sind, sondern dass das Westdeutsche machen.
Und das glauben Sie, das liegt an der Eigenschaft, dass Sie Ostdeutsche sind?
Nein,
oder hat
das
andere Gründe? Das
liegt an der Eigenschaft, dass die anderen Westdeutsche sind. Das ist ganz einfach.
Dann, eine schöne Dialektik. Vielleicht darf man noch dahinter, dass die es geschafft haben, also auch in diesen 1,7%, die Sie genannt haben, aber ein erheblicher Anteil von Frauen sind. Ich glaube, die sind sogar praktisch da überproportional repräsentiert. Das heißt, die Frauen haben es ganz viel einfacher geschafft, die Ostfrauen in Deutschland Karriere zu machen als die Ostmänner.
Naja, die waren vielleicht ein bisschen anpassungsfähiger. Ich glaube mal, dass da ein Geheimnis liegt, ne? Dass die Ostfrauen geguckt haben. Sie waren diejenigen, die als erste ihre Arbeitsplätze verloren haben. Und weil die Regierungen vermeiden wollten, dass es zu Unruhen kommt und es neigen eher Männer dazu, gewalttätig zu werden als Frauen, hat man eben die Frauen arbeitslos gemacht, damit die Männer schneller wieder in Jobs kommen. Das war eine ziemlich klare gesellschaftspsychologische Entwicklung. Und dann haben die Mädels halt geguckt, wo sie bleiben. Und so ist das gewesen. Und die haben sich alle irgendwas gesucht, haben irgendwas gemacht, sind ausgewandert. Viele Frauen sind in den Westen gegangen, weil es im Osten eben keine Möglichkeiten gab. Ich rede jetzt nicht mal von den Top-Jobs, ich rede ganz allgemein davon, auch im akademischen Bereich, im Mittelbau, überall war das so. Es wurde erstmal darauf geachtet, dass die eher sich lautstärker äußernden Männer versorgt sind. Das war so ein bisschen eine psychologische Nummer.
Insbesondere aus Berufen, die man also selbst heute noch als männlich konnotiert versteht, da sind Frauen zuerst rausgeflogen. Also Kranführerinnen gab es zum Beispiel sehr viele im Osten.
Ja, das stimmt.
Aber in Westdeutschland waren bis Anfang der 90er Frauen im Bauhauptgewerbe sogar verboten. Die waren gar nicht mal zugelassen. Genauso wie die Soldatinnen natürlich alle entlassen worden sind, weil sie gegen das Grundgesetz verstoßen haben. Die waren ja,
damals.
Da durfte es ja auch
das
nicht
Das hat sich
geben.
Ja inzwischen geändert.
Das es hat gibt sich eine... inzwischen geändert, aber damals war das halt so. Und es zählt halt zu der Geschichte, ja, Frauen waren ja auch extrem hoch ausgebildet im Osten. Und inzwischen weiß man, dass gerade die jungen Frauen, das sind sie immer noch, das ist richtig, ja. Aber gerade die jungen Frauen haben sich besonders häufig auf die Socken gemacht. Und man weiß, dass ostdeutsche Frauen die am höchsten ausgebildete und gleichzeitig die mobilste demografische Gruppe ganz Deutschlands ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen.
Ich würde gerne auf dieses Thema nachher nochmal zurückkommen. Wie gesagt, das ist ja auch Schwerpunkt in den Dokumentationen des heutigen Abends. Frau Dunz, es gibt eine Studie, dass sich die Westdeutschen durchaus als deutsch definieren, wenn man nach ihrer Herkunft fragt, nach ihrem Selbstverständnis. Aber es wieder vermehrt Ostdeutsche gibt, die sagen, ich bin ostdeutsch. Also nicht sagen deutsch, sondern ostdeutsch. Ist das eine Art Trotzreaktion? Macht sich da Enttäuschung breit über das, was da in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist?
Also es ja, sage ich erstmal. Ich glaube auch, dass die Stimmung schlechter geworden ist, weil viele sehen, wie sehr dieser Angleichungsprozess stockt. Und noch einmal, um auf Zahlen zu kommen, es gibt an den ostdeutschen obersten Gerichten keinen einzigen Ostdeutschen, keine einzige Ostdeutsche als Präsidenten. Das sind alles Westdeutsche. Und das kann 30 Jahre nach dem Mauerfall nicht mehr sein. Und da muss man sich wirklich nach den Gründen fragen. Das kann nicht sein, dass die Ostdeutschen schlechter sind oder dass sie das System nicht verstanden hätten. Es gibt ja noch eine andere interessante Studie, dass 42% der Menschen in Ostdeutschland sagen, dass Demokratie für sie nicht das beste System ist. Das ist ehrlich gesagt etwas, was mich sehr erschrocken hatte.
Ist aber klar, woher das kommt.
Das kann man auch nochmal ergründen. Ich glaube nur, dass wenn man so mit Zuversicht in diese unfassbare revolutionäre Zeit 1989 gesehen hätte, wo so viele Hoffnungen waren, die dann aber auch sehr radikal enttäuscht wurden. Da würde ich gerne nochmal auf Sie, Herr Reitz, kommen mit dem imperialistischen Eindruck von Westdeutschen. In Sachsen-Anhalt war sehr schnell eine Landesregierung gebildet worden, sage ich mal so mit der dritten Reihe der CDU aus dem Westen. Und diese gesamte Landesregierung ist Anfang der 90er Jahre zurückgetreten, weil sie betrogen hat, weil sie um Geld betrogen hat, ihre Gehälter geschönt hat. Und ich habe damals in Magdeburg gearbeitet und wohnte in einem großen Plattenbau und hatte eine Nachbarin, die morgens nur sagte, ich will nur wissen, ob es wahr ist. Und als ich sagte, ja, das muss ich leider so sagen, sagt sie, genauso wie bei uns. Und ich glaube, das gab einfach Rückschritte, Enttäuschung und das sitzt natürlich erstmal. Es war ein Identifikationsbruch und ich habe im Moment das Gefühl, dass die Stimmung immer schlechter wird oder zusehends schlechter wird und da müssen wir alle, glaube ich, was die Gleichberechtigung und Gleichstellung geht von Ostdeutschen und Westdeutschen noch sehr viel daran arbeiten.
Lassen Sie uns mal noch einen Moment bei der Ursachenforschung bleiben. Ja, DDR-Bürger oder ehemalige DDR-Bürger, die haben ja zweimal brüderliche Hilfe erhalten. Einmal von der Sowjetunion zu DDR-Zeiten und dann nach dem Fall der Mauer und nach der deutschen Einheit von Westdeutschland. Wir haben jetzt schon die ganzen Probleme. Es ist ja auch ein prekäres Beispiel von Christina Dunz gerade genannt worden. Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Und vor allen Dingen, warum ist es schiefgelaufen?
Also gehen wir mal auf die Frage mit der Identifikation mit den demokratischen Institutionen ein. Das ist eine wesentliche Frage in einer Gesellschaft, wie wir sie haben miteinander. Das hat zum einen damit zu tun, aus meiner Sicht, dass dadurch, dass so viele Westdeutsche zumindest von Geburt und vom Aufwachsen her, ne, die haben ja auch jetzt eine gemischte Biografie, aber dass die diese Top-Jobs haben und dass die natürlich auf öffentliche Anfragen und öffentliche Meinungsbildung mit dem reagieren, was sie selber in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend mitgenommen haben, in ihrer Ausbildung mitgenommen haben, was sie vielleicht auch denken, was ihre Freunde und Kollegen und Familien im Westen erwarten oder Berlin erwartet, keine Ahnung. Am Ende jedenfalls, glaube ich, haben viele Ostdeutsche das Gefühl gehabt, die da oben sind die da drüben. Und damit ist natürlich das, was also als Aufbau Ost zum Beispiel im Bereich Verwaltung aufgebaut worden ist, etwas von da drüben. Und geht dann wieder zurück auf die da oben, die uns regieren. Und von denen, also das verstehen Sie, es gehört nicht zu einem selbst. Ich mache es mal ein ganz plastisches Beispiel, damit man es gut verstehen kann, weil es kein böswilliger Vorwurf ist. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Minister und Staatssekretäre im bayerischen Landeskabinett in Bayern geboren wurden. Über 90%. Ich habe das auch für NRW überprüft, damit mir da keiner was nachsagt. Auch über 90%. In Niedersachsen habe ich dann über 60% gefunden. Wenn wir im Osten bei den Ministern und den Staatssekretären über 60% im Osten Geborene hätten, wären wir weit. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, vor 30 Jahren wäre es andersrum gegangen und das bayerische oder das nordrhein-westfälische Kabinett wäre zu über 90% mit Sachsen besetzt. Und das genießen Sie jetzt bitte mal einen Moment lang.
Damals herrschte aber auch ein großes Misstrauen.
Das stimmt.
Es gab die, es ist ein großes Misstrauen. Aber auch noch so. Damals war es aber extrem. Und heute gibt es ja die Klage darüber, dass sozusagen die Wessis, die rübergekommen sind, auch auf Führungsjobs in der öffentlichen Verwaltung, kurz vor der Rente sich jetzt ausruhen und nichts mehr machen und warten, dass sie sozusagen in den Ruhestand pendeln können. Wir träumten vom Paradies und wachten auf in Nordrhein-Westfalen, hat Herr Gauck mal gesagt, wenn ich das richtig weiß. Damals war es eben so, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung die Wiederaufbauhilfe in Brandenburg so organisiert hat, dass sie praktisch die komplette Verwaltung aus dem Westen rübergekommen ist. Und auch der damalige, dann später Ministerpräsident Stolpe war der Meinung, dass es gar nicht anders gehen würde. Das heißt, ich mahne ein bisschen, ich höre Ihnen gerne zu, ich mahne aber ein bisschen zur Vorsicht. Weil wenn man heute darüber klagt und sagt, boah, da sind zu wenig aus Ostdeutschland, die in Führungsfunktionen auch im öffentlichen Dienst sind, dort. Das ist ja mal entstanden. Und entstanden ist es aus einer tiefen Kultur des Misstrauens, die auch viele ostdeutsche Bürgerbewegte hatten, dass sie sagten, sie wissen es ja, sie kommen daher. Ja, aber
das hat sich auch geändert in 30 Jahren.
Schon klar, aber heute sind die noch da. Also man kann ja Leute schlecht importieren und zu Beamten machen und dann sagen, irgendwann müssen die mal ausgetauscht werden gegen Ostdeutsche. Sie sind eben noch da.
Aber das war doch ein einfacher Grund.
Die sind ja nicht als 18-Jährige gekommen, sondern viele von denen waren 35, die waren 40, manche waren sogar schon noch viel älter. Die sind 30 Jahre später, sind die schon weg. Es ist die nächste Generation in Positionen gekommen. Und da ist der Anteil Westdeutscher sogar gestiegen. Mhm. Das ist ein strukturelles, systematisches Ausgrenzen von Ostdeutschen aus Karrieren in der Politik und Verwaltung.
Das heißt, Sie haben Ihren Posten quasi vererbt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Lag das aber nicht auch an der DDR, oder an den Erfahrungen der DDR? Es gab ja viele, auch hochqualifizierte Führungskräfte, die aber politisch belastet waren 1990. Ja, die wollte man nicht.
30 Jahre später war auch nicht mehr der Fall.
Ja, aber ich meine ja, warum das damals überhaupt entstanden ist, diese Struktur, während viele andererseits dann nicht so richtig mit den Fußangeln des Kapitalismus umgehen konnten, die man vielleicht da eher hätte mit diesen Aufgaben betrauen können und dass deswegen eben man am Anfang es ganz gern hatte, dass da aus Westdeutschland Amtshilfe kam. Und dass ich
für
das
die jetzt ersten 15, 20 Jahre kann ich diese Argumente, kennt man ja jetzt schon seit 3 Jahrzehnten, aber ich wiederhole nochmal, 30 Jahre später ist das kein valides Argument. Und wir müssen uns fragen, warum verändert sich das nicht? Und da, wo es sich verändert, warum wird es da schlechter? Es ist eine strukturelle Benachteiligung von Ostdeutschen. Und es steht in Artikel 36 Satz 1 der Verfassung drin, dass alle Bundesländer gemäß ihren Anteilen angemessen repräsentiert sein müssen in den obersten Bundesbehörden. Trifft das für ostdeutsche Bundesländer zu? Nein, es trifft nicht zu. Das heißt, es muss so etwas wie eine Ostquote geben, um den verfassungsrechtlichen Anspruch, den auch Ostdeutsche an angemessene Repräsentanz haben, überhaupt durchzusetzen.
Macht diese Ostquote Sinn? Es gibt ja noch andere Quotendiskussionen im Land. Oder besser gesagt, ist sie vielleicht doch sinnvoll, weil es eine Art Brückentechnologie ist in eine Zeit, in der das dann sozusagen sich ja alles verselbstständigt hat. Aber das bis zu einem gewissen befristet, bis zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich Ostquote sinnvoll ist?
Also ich glaube, wir merken das in allen Bereichen, da wo man viele Jahre oder Jahrzehnte um Dinge kämpft und die einfach nicht eintreten, also Vorstände, die mit Frauen besetzt werden. Also wir haben von 160 Börsenunternehmen haben 80 keine Frau im Vorstand. Davon übrigens Firmen, die in ihren Geschäftsberichten angeben, mit der Zielgröße 0 Frauen in den Vorstand zu nehmen. Auch das ist etwas, was man gar nicht sich vorstellen kann und man hätte längst erwarten können, dass sich das bessert. Bei den Ostdeutschen, wenn wir uns das Bundeskabinett angucken, außer Frau Merkel, die Kanzlerin ist, gibt es keinen Minister aus Ostdeutschland, außer Frau Giffey, die nicht entsprechend wahrgenommen wird, weil sie in Neukölln sozusagen zuletzt Bürgermeisterin da war. Auch das, finde ich, ist ein Armutszeugnis, dass wir im Bundeskabinett keinen Bundesminister, Bundesministerin aus Ostdeutschland haben. Auch das ist etwas, was 30 Jahre nach dem Mauerfall eigentlich nicht sein kann. Und grundsätzlich würde ich sagen, Quoten sind sind immer schwierig. Aber Quoten in der Politik wären überhaupt kein Problem, weil es genügend Politikerinnen und Politiker im Osten gibt, die das, glaube ich, wollen und die das natürlich auch können. Und das ist auch von Frau Merkel, die aus dem Osten kommt, die ja gar nicht dafür steht. Sie haben es am Anfang gesagt, man nimmt sie natürlich überhaupt nicht als Ostdeutsche wahr. Auch so ein großes Versäumnis. Sie hätte es in der Hand gehabt, sie hätte das ändern können.
Partei, deswegen glaube ich, wird sie als Ostdeutsche sehr wohl wahrgenommen.
Als Alibi, ne? Man sagt, das ist gerne...
Ja, aber weil man ja auch mit vielen, was Angela Merkel in der CDU eingeführt und durchgesetzt hat, man in der eigenen Partei, in der CDU nach wie vor fremdelt.
Aber erst die letzten Jahre.
Das hat aber ja auch nichts mit Ostdeutschland zu tun. Sie hat ja jetzt nicht Errungenschaften aus Ostdeutschland gerettet in die CDU-Politik.
Es ging um die Frage, dass, weil Sie gesagt haben, die ostdeutschen Politiker sind unterrepräsentiert, aber dafür gibt es ja auch Gründe. Die CDU ist eine Westpartei, die CSU sowieso, die SPD, ihre Partei ist eine Westpartei, die FDP ist eine ihre ehemalige Partei bei den Grünen ist eine Westpartei, die FDP ist eine, nur die Partei Die Linke hat starke ostdeutsche Akzente.
Also ich erinnere mich an das Nahkampfverhältnis von 1:8 in der Fraktion, weiß ich noch.
Das ist ja eine Sache, das liegt natürlich an den Parteien auch erstmal, dass sie diese ganze Herkunft, die Identität, die sie über Jahrzehnte aufgebaut haben, ja gar nicht abgestreift haben.
Weil die Grünen Bündnis 90 Grüne heißen und das hat auch einen Grund.
Na, nicht mehr. Ja, die Bündnisleute gehen ja mehr und mehr raus. Es gibt ja Gründe. Ja. Also das ist leider so. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist nochmal ein anderer. Die Abgeordneten im Bundestag, die kommen nach dem Wahlgesetz zusammen, wie sie aus den Bundesländern gewählt werden. Da kann man schlecht mit Quoten operieren, aus meiner Sicht. Da gibt es andere Gesetzesgrundlagen. Aber ich komme mal auf den Punkt zurück, it always takes two to tango. Ne? Also das können wir gerne besprechen. Als dann zum Beispiel klar geworden ist, dass bei Wiederbesetzungsverfahren natürlich auch mal einer, der den es nach Sachsen verschlagen hat und aus NRW kommt oder aus Bayern, sich freut, wenn er ein heimisches Idiom hört und dann dem Bewerber ein bisschen länger anhört und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich dann auch Übersprungshandlungen, ne? Wenn man mal so reden darf. Ich glaube, dass es in der Tat wichtig ist, und das war Ihre Ausgangsfrage, dass die Ostdeutschen in ihren 5 Bundesländern das Gefühl haben, dass sie selber mitbestimmen, wie es läuft. Und dadurch, dass die Verwaltung aber an den Spitzenjobs auch bei der Kunst und Kultur, auch bei den Hochschulen, überall ist das dasselbe, eben aus ihrer Sicht nicht ganz so ordentlich verteilt sind, wie sie es vielleicht gehören würde. Und das sage ich nicht 100% oder 90%, ich sage 60%. Deswegen ist auch die Distanz zu den Einrichtungen der Demokratie und Institutionen da. Und wenn man das ändern möchte und einem das ein demokratisches Anliegen ist, muss man es irgendwie lösen. Ich bin kein Fan von Quoten, bin ich nie gewesen. Das ist nicht mein Punkt. Ich glaube, dass das hier für eine zeitliche Befristung wichtig ist, um einfach mal diesen Aufschluss zu machen. Und dann sehen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Ich habe damals als junge Frau ja auch von der Frauenquote am ersten Mal profitiert, danach nicht mehr. Und ich kann dazu nur sagen, eine Erstchance ist angemessen. Dann muss man sich bewähren. Frau oder Mann spielt da keine Rolle.
Also es ist nur an der Frage der Repräsentanz festzumachen.
Nicht nur, aber das ist ein wesentlicher Beitrag, Herr Reitz.
Ich widerspreche Ihnen gar nicht. Ich widerspreche Ihnen nicht.
Okay.
Ich glaube nur, dass man sozusagen die Mentalitätsunterschiede, die wir heute nach wie vor haben, vielleicht sogar stärker haben als noch vor ein paar Jahren zwischen Ost und West, an der Frage der Repräsentanz öffentlich-rechtlicher Führungsmenschen sicherlich nicht alleine festmachen kann. Sondern es ist einfach ein grundlegender Unterschied, der heute vielleicht noch eine viel größere Rolle spielt als noch vor 2015, vielleicht auch vor der Finanzkrise. Der Westen ist eine multikulturelle, proeuropäische, mehr oder weniger nicht nationalstaatliche Veranstaltung. Und in Ostdeutschland gibt es viele Menschen, die ein anderes Verhältnis haben zum Thema Nation, Nationalstaat, staatliche Ordnung. Wir sind ergrünt in den Jahren, eines der großen Probleme, das Sie auch selber mal hatten in Ihrer Biografie, oder? Und das die SPD heute auch hat, dass sozusagen der gesellschaftliche Diskurs im Wesentlichen von Themen bestimmt wird, die die Grünen gesetzt haben. Und das ist im Osten eben nicht so. Die Grünen sind im Osten schwach und sie sind auch in der gesellschaftlichen Debatte im Osten nicht bestimmend, sondern andere Themen sind bestimmend. Und deswegen haben wir in vielen Themen einen großen Unterschied in der Debatte zwischen Ost und West. Und die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, warum das so ist, die geht gegen null. Das ist leider ein großer Fehler.
Das ist leider richtig. Das stimmt, was Sie sagen.
Journalistischer Fehler übrigens auch.
Das stimmt, was Sie sagen. Und jetzt mache ich es mal so. Es wurde jetzt eine lange Zeit auf die Sachsen immer ein bisschen eingedroschen, weil die sich ja irgendwie so ein bisschen widerspenstig benehmen. Ich lasse jetzt mal Ich lasse die Nazis mal jetzt draußen. So, es gibt ja noch ein paar andere Sachsen
Nazis
mehr.
Nazis raus ist immer gut.
Sie wissen, was ich meine. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender. Es sah ja so aus, wenn man nur deutsche Medien zur Kenntnis genommen hat, als wären die Sachsen isoliert in Deutschland und Deutschland wäre ganz anders als die Sachsen oder umgekehrt. Ist mir wurscht, wie rum. Der Punkt an der Sache ist, wenn Sie auch mal französische, britische, holländische oder andere Medien zur Kenntnis nehmen, dann stellen Sie fest, dass Westdeutschland in Europa isoliert ist und nicht Sachsen. Das ist eine spannende Geschichte, die würde ich gerne mal weiter diskutieren, nämlich die Frage, wohin sich die Europäische Union entwickelt und was dafür nötig ist, damit es funktioniert. Spannende Debatte.
Das heißt, dann ist Deutschland auch in dieser kulturellen Hinsicht nach wie vor irgendwie gespalten. Wie lässt sich dieses Problem beheben? Wer muss da auf wen zugehen? Was muss da passieren? Wir haben jetzt die Ursachen benannt und die Situation beklagt. Was muss da passieren?
Na, ein paar Ursachen haben wir noch nicht benannt und die zu beseitigen.
Reichen 44 Minuten wahrscheinlich auch nicht ganz.
Doch, man kann das ja auch kürzer machen. Aber das sind die Ansatzpunkte, die wir gehen müssen. Dazu gehört also einmal alle Ungleichbehandlungen zu beseitigen, die es heute 30 Jahre nach dem Mauerfall noch gibt. Dazu gehören die Genannten mit dem Anteil in Elitenpositionen. Dazu gehört aber auch, dass immer noch Tarifverträge abgeschlossen werden, zum Beispiel für Pflegekräfte, für Maler und Lackierer, für Gebäudereiniger, wo Ostdeutsche einen geringeren Stundenlohn kriegen als Westdeutsche. Die Mütterrente, frisch verabschiedet in dieser Legislatur, zahlt ostdeutschen Müttern weniger als westdeutschen Müttern. Rentenpunkte sind für Ostdeutsche kleiner als für Westdeutsche. Warum macht man das? Das ist jedes einzelne Mal ein Schlag ins Gesicht von jedem Ostdeutschen und sagt ihm, du bist anders. Und das ist der Grund, warum die in den Spiegel gucken und sehen eine ostdeutsche Person. Genauso wie ein Mann in den Spiegel guckt und sieht einen Mensch, eine Frau in den Spiegel guckt und sieht aber eine Frau und nicht nur einen Mensch, weil sie anders behandelt wird. Eine Frau mit einer dunklen Hautfarbe sieht eine Frau mit einer dunklen Hautfarbe. Man sieht immer das, was einen in der Realität benachteiligt. Und deswegen sehen Ostdeutsche Ostdeutsche und Wessis sehen sich als normal. Also aber diese Unterschiede muss man beseitigen. Man muss auch das Versprechen, das man 92 gegeben hat, überproportional Bundesbehörden in Ostdeutschland anzusiedeln, einhalten. Statt überproportional Behörden in Ostdeutschland anzusiedeln, sind von 25 Bundesbehörden seit 1992 20 Behörden in Westdeutschland eröffnet worden. Das sind Ungerechtigkeiten, die gehören einfach
weg. Die auf lange Sicht dann möglicherweise sogar das Führungsproblem oder das heißt diese Unwucht bei den Führungskräften beseitigen könnte. Fehlt in Westdeutschland das Verständnis für diese, zu sehr das Verständnis von Anfang an für diese Probleme in Ostdeutschland, das, was Frau Domscheit-Berg da jetzt gerade skizziert
also
hat?
Also in einem Punkt, ich finde, sie hat recht bei der Frage der Bundesbehörden und sozusagen mit gutem Beispiel geht der Staat voran. Das ist ein echter Punkt. Ja. Schwierig wird es, wenn man die Gesetze von Produktivität außer Kraft setzt. Also natürlich werden im Westen heute, das ist ja ein Problem für die ostdeutschen Betriebe, auch viele mittelständische Betriebe, im Westen werden höhere Löhne bezahlt, unabhängig von Tarifverträgen. Jetzt im Moment haben wir einen großen Facharbeitermangel. Und die westdeutschen konkurrenzfähigeren Betriebe sind in der Lage, ungefähr ein Tausender pro Monat mehr zu bezahlen. Das außer Kraft zu setzen, wüsste ich nicht, mit welcher staatlichen Maßnahme das funktionieren soll. Das heißt also, man kann, wenn man über Staatsfunktionen redet, da hat der Staat Einfluss, die Politik Einfluss und so weiter. Das kann man veranstalten. Wenn man Gesetzmäßigkeiten oder Regeln von Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft außer Kraft setzt, kommt man in den Wald. Das wollte ich nur dazwischen
schieben. Das sind sozioökonomische Fakten.
Bayern und Niedersachsen werden ja auch nicht die
gleichen Löhne bezahlt. Das waren ja sozioökonomische Fakten. Das waren jetzt sozioökonomische Fakten. Meine Frage war ja danach, was das Verständnis angeht. Ob man dafür überhaupt Verständnis hat, dass diese Unterschiede da sind, ob man sich jetzt zu Recht oder zu Unrecht benachteiligt fühlt, aber dass eben das Gefühl dieses Abgehängtseins doch verbreitet ist. Hat man dafür in Westdeutschland genügend Verständnis oder ist das weitgehend so nach dem Motto, jeder lebt so vor sich hin?
Also ich glaube, das ist zweierlei. Das eine ist, dass die Westdeutschen 1989, glaube ich, nicht dieses Glücksgefühl hatten, dass dieses Land zusammengewachsen ist, dass die Mauer gefallen ist und nicht so viele eine solche Bereicherung empfunden hat, was mit dem Osten kommt. Das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert. Ich habe viele, viele Westdeutsche erlebt, die lange nicht in Quedlinburg waren, lange nicht in Weimar, lange nicht in Erfurt, aber nach Frankreich gefahren sind oder nach Italien, aber sich für den Osten gar nicht so interessiert hat, was an Kultur und Sozialisation da vorhanden ist. Und ich glaube, dann ist eine Zeit angebrochen, wo auch Westdeutsche, das ist vielleicht auch ein Stammtisch-Argument, aber dass man sagt, meine Güte, wenn ich mir jetzt so meine Stadt angucke, die geht auch ein bisschen vor die Hunde, die Straßen, die Parkhäuser, sieht auch alles ein bisschen schäbig aus und so weiter, aber das ganze Geld, wenn sie durch den Osten fahren, da ist das recht schick, dass dann eben dieser Eindruck kam, da wird gejammert. Was ich für bedenklich halte, Frau Hermenau, was Sie über Sachsen erzählen, würde ich es anders sehen, dass der Westen nicht so isoliert ist, wie Sie sagen.
Vielleicht, ja.
Da Sachsen mehr im Einklang ist. Was ich sehr bedauere, ist, dass eine Sache bei vielen Ostdeutschen nicht als Gewinn aus dem Westen gesehen wurde. Und das ist wirklich eine Traute, sich der Welt zu öffnen, sozusagen.
Meinen Sie, das ist so?
Ich empfinde das so.
Ja.
Ich komme nicht aus dem Osten, deswegen kann ich es aus eigener Erfahrung nicht sagen. Ich sehe es eben nur von Menschen, mit denen ich lebe. Ich lebe ja auch in Brandenburg. Dass das Gefühl, dass, also jetzt, wenn Sie haben ja mehrfach, ohne es anzusprechen, aber die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin 2015 gemeint, dass, glaube ich, das Erschrecken darüber im Osten größer war als im Westen. Weil
auf jeden
wir
Fall,
mit,
natürlich
ja,
ist das so. So,
aber weil im Westen, sage ich mal, wir über viele Jahre und Jahrzehnte, weil sich das normalisiert hat. Und was ich bedauere ist, dass in Ostdeutschland dieses sich abschotten und abriegeln als größere Gewinn oder größere Sicherheit empfunden wird, als sich erstmal offen zu zeigen.
Also Sie dürfen das als Notmaßnahme und Selbstverteidigung durchaus so einpreisen, das ist in Ordnung.
Das ist für mich keine Selbstverteidigung. Das finde ich ehrlich gesagt fast ganz schlimm zu sagen, Selbstverteidigung.
Ich erkläre es auch gerne, wenn ich darf.
Es waren doch Bilder, die auch sehr zu Herzen gegangen sind, wenn man an diesen Bus denkt, wo der Flüchtling da dann sozusagen sich nicht raustraute. Und da, ich habe mich dafür geschämt. Ich finde das ganz schlimm. Und da bedauere ich einfach, dass hier auch in die andere Richtung nicht zusammengewachsen
ist. Wir haben vorher
ist.
In der Sendung darüber gesprochen, dass es eine Repräsentationslücke gibt im Empfinden der Ostdeutschen, auch der Sachsen natürlich, im Vergleich zu dem, was öffentlich in Deutschland diskutiert wird und wer das diskutiert, auch auf regionaler Ebene. Das haben wir festgestellt. Dann machen die sozusagen zu und da ist jeder Menschenschlag verschieden. Da sind wir vielleicht eher süddeutsch oder keine Ahnung, immer anders. Und da manche machen bei uns zu und sagen sich, okay, was ich weiß, wird nicht angenommen. Was ich kann, wird nicht angenommen. Was ich denke, wird nicht angenommen. Dann muss ich es halt selber über die Bühne bringen. Das ist das, was passiert, wenn solche Geschichten eben über 30 Jahre ausgedehnt werden. Die Demokratie funktioniert in meinen Augen nicht je größer, desto besser, sondern je kleiner, desto besser. Wenn ich das alles richtig verstehe, was ich beobachtet habe in den letzten 30 Jahren, gehe ich davon aus, dass Demokratie ein territorial begrenzt unbesetzbares Konzept ist. Wenn Sie es überdehnen, wird es so dünn, dass es reißt, weil man nämlich Vertrauen braucht. Demokratie funktioniert nur, wenn Sie vertrauen können, entweder in den Rechtsstaat oder in die Akteure. Eins von beiden muss gehen oder wenn es geht, beides. Und das hat gefehlt zum Teil. Und das ist der Punkt, den ich hier feststelle. Das ist keine Verteidigung von Fehlverhalten, sondern ich stelle einfach fest, es ist nicht gewachsen. Und wenn wir jetzt versuchen, was ich richtig finde, dass man die Demokratie wieder ein bisschen näher auf kleinere Einheiten bringt, das nennt man im Westen Subsidiarität, ein super Prinzip. Da, wo man es erledigen kann, wird es erledigt und nicht nach oben delegiert. Die wissen ja gar nicht, worum es geht. Finde ich klasse. Wenn wir das wieder stärker einführen, habe ich das Gefühl, dass aus dieser Selbstermächtigung, dieser Selbsttüchtigkeit auch wieder mehr Vertrauen erwachsen kann. Das halte ich für einen wesentlichen psychologischen Punkt und den muss man offen ansprechen. Es gibt keinen Weg dran vorbei.
Das Erste, was hier ansteht, sind Kommunalwahlen.
In der Tat, gucken wir mal.
In nächster Zeit. Und die Freien Wähler, da gibt es zwischen den beiden Freistaaten eine Parallele, Sachsen und Bayern. Die Freien Wähler sind außerordentlich stark. Beim letzten Mal waren sie an die 40%.
24%. Die zweiten nach der CDU, ja.
So, und deswegen in Westdeutschland ist die Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Kommunen herausgewachsen. Mhm. Die ist da eingefangen. Und wenn jetzt mit etwaiger Verspätung sowas in Ostdeutschland funktioniert und offenbar Anklänge findet, ja. Das sehen Sie ja bei den Freien Wählern, die sind ja ähnlich wie die in Bayern, hat man immer gesagt, das ist eine kleine CSU, das ist aber ungerecht, weil das in Wahrheit eine kommunale CSU ist. Eine, die sagt, links und rechts ist mir egal, sondern ich gucke einfach, wo sind die Probleme der Leute vor Ort und die fange ich jetzt mal an abzuarbeiten. So, dieses Prinzip ist einfach ein ganz anderes. Nicht alles Gute kommt von oben, sondern alles Gute kommt von unten. Und das scheint mir eine Geschichte zu sein, die jetzt in Ostdeutschland stattfindet. Die Wahlergebnisse sprechen sehr dafür, dass das so ist.
Ich setze darauf meine Hoffnung. Deswegen habe ich als Schlachtross mich vom Stroh nochmal erhoben und setze mich nochmal ein. Das ist genau der Punkt.
Also ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat, mit der Geschichte, die wir am Anfang dieser Sendung schon erzählt haben. Mit also einer jahrzehntelangen Abwertung der Ostdeutschen, mit einer Nichtanerkennung ihrer beruflichen Biografien, mit einer ständigen Benachteiligung, egal ob das der Umstand ist, dass sie fast 20% weniger verdienen im Durchschnitt im Jahr, obwohl sie im Durchschnitt 9 Tage länger arbeiten. Ja, länger arbeiten, weniger Geld kriegen, ist einfach nicht schön.
Vielleicht gibt es doch einen Lichtblick und damit sind wir wieder bei den Ostfrauen. Sie haben ja vorhin gesagt, meine Frage, ob sich da gelohnt hat zu kämpfen, ja selbstverständlich, was denn sonst. Was haben Sie denn verändert seit 1990 in der Bundesrepublik? Was ist sozusagen als Mitgift der Ostfrauen in dieses neue Deutschland gedrungen und was hat sich auch hier verändert?
Also eine Sache hat sich zum Beispiel sehr schnell verändert. Es war nämlich so, dass in den ostdeutschen Bundesländern alleinerziehend sein ein extrem häufiges Phänomen war. Es gab also massenhaft alleinerziehende Frauen und es war total normal. Selbstverständlich durften die alle Entscheidungen für ihr Kind alleine treffen. In Westdeutschland, wenn man keinen Vater angegeben hat, war das nicht so. Man kriegt einen Amtsvormund. Und so passierte es, dass bei der Verhandlung des Einigungsvertrags die ostdeutschen Verhandlungsführer gesagt haben, also dieses Gesetz da, mit man kriegt einen Amtsvormund als Alleinerziehende, die keinen Vater angibt, das geht gar nicht. Also da haben wir wieder Millionen auf der Straße, das können wir unseren Frauen nicht antun. Und da wurde den Einigungsvertrag geschrieben, Paragraph pipapo, so und so, wird auf das ostdeutsche Gebiet nicht angewendet. Haben sich die westdeutschen Frauen natürlich nicht besonders lange angeguckt, macht ja auch keinen Sinn.
Die war ja auch ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz.
Genau, so ist es. Das heißt, schon 91 ungefähr war es, wurde das dann auch für die westdeutschen Frauen abgeschafft und endlich durften alleinerziehende Westfrauen ohne Angabe des Vaters auch alleine über ihr Kind entscheiden. Das war eine Sache. Dann wurden Frauen im Bauhauptgewerbe erlaubt. Mhm. Und auch der Umstand, dass es sehr viele Soldatinnen praktisch in jeder Hierarchie gegeben hat, wird dazu beigetragen haben, dass es zur Klage gegen die Bundeswehr gekommen ist, also gegen die Bundesregierung.
Ich glaube, die erste Generalin war, der Bundeswehr kam auch aus Ostdeutschland.
Das würde mich nicht überraschen, weil die möglicherweise schon ein paar Hierarchien absolviert hatte, ja, bis zum Zeitpunkt der Wende. Also auch diese Selbstverständlichkeit, dass man als berufstätige Mutter weiter arbeitet. Und mir wurde selbst, als ich im Westen gewandert bin, ein Kind hatte und als es 6 Monate war, wieder arbeiten gehen wollte, mir wurde auch gesagt, warum zur Hölle ich wieder arbeiten gehen will? Ich bräuchte es doch nicht und solche Sachen. Und dann wurde so getan, als könnte ich nur noch Hilfsjobs machen. Ich habe doch ein Kind geboren und nicht mein Gehirn. Also als Ossi kann ich das gar nicht verstehen. Und die massiven Diskriminierungen, die ich als ostdeutsche Mutter in Hessen erlebt habe, habe ich nur ausgehalten und überlebt, weil ich so eine Art ostdeutsches Mutterteflon gehabt hat, wo die ganzen blöden Behauptungen von mein armes Kind wird asozial von öffentlicher Kinderbetreuung, das perlte halt an mir ab, weil ich wusste, das ist einfach nur hier Gaga, ja.
Das heißt, es hat schon geholfen, Aufwertung von alleinerziehenden Frauen, dann später, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kindererziehung, Kitas und so weiter, dass diese Erfahrungen und auch dieser Elan in der deutschen Politik sich nach 1990 auch breit gemacht hat.
Also ehrlich gesagt kann ich von so viel Elan gar nicht sprechen. Ich finde, dass wir heute noch ein Riesenproblem haben mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ist auch mit ein Grund, warum im Bundestag der Anteil der Frauen gesunken ist, was beschämend ist. Wir sind jetzt da ungefähr, also wir haben jetzt eine Frauenquote von...
Aber einiges ist ja passiert.
Einiges ist passiert. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir noch weit entfernt von einem Zustand, von dem wir sagen würden, das ist eine Normalität oder es hätte eben würde keine Probleme mehr geben. Auch da, finde ich, hinken wir hinterher. Auch da hätte man viel mehr die Chance ergreifen können, es viel mehr annehmen sollen. Aber auch das ist natürlich eine Frage der Sozialisierung dann wiederum der Westfrauen. Da gab es einen Kern, sage ich, radikalere Frauen, die das für sich in Anspruch genommen haben, die das durchgefochten haben und die auch das gut fanden, wie es im Osten war. Aber es ist doch eine große Gruppe, gewesen, die sich auch damit erstmal anfreunden musste. Und wenn ich heute für die Frauenquote schreibe, dann bekomme ich Anrufe von Frauen und von Männern, die sagen, wir werden bei Ihnen immer übersehen. Es wird nicht mehr gewertschätzt, dass wir auch eine Leistung haben, dass wir die Kinder erzogen haben, dass wir mittags zu Hause waren, wenn zu drei verschiedenen Uhrzeiten die Kinder nach Hause kommen. Wir haben die doch behütet und
das lag ja auch daran, dass die Kinderbetreuung aber nicht besonders gut organisiert war.
Die Kinder,
ja.
Genau, die Kinderbetreuung, also irgendwie der Kindergarten war dann um 12 zu Ende. Damit wäre von 8 bis 12 sozusagen, wäre es immer sehr, da hätten sie sowieso ja nur Jobs gehabt, die Teilzeit gehen und schlechter bezahlt sind. Aber die haben natürlich ihre Leistung und das wirft man genauso wenig wie Ostdeutsche nicht wollen, dass über ihre Biografie schlecht geredet wird, wollen Westdeutsche dann sagen, wir haben anders gelebt, aber wir haben es auch gut gemacht. Und ich glaube, dass sich das, dass sowas dauert eine Generation, das dauert Jahrzehnte, dass das jetzt erst langsam zur Normalität wird. Und die Grundvoraussetzungen sind, glaube ich, immer noch so schlecht für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass der Frauenanteil in vielen Bereichen sinkt, vor allem im Bundestag.
Also es ist wieder rübergekommen zu uns, da habe ich ja gerade vorhin erzählt. Und die sagen, hier im Osten habe ich mich getraut, 3 Kinder zu kriegen. Im Westen hätte ich mich das nie getraut, weil hier ist genügend auch Kinderbetreuung möglich. Hier kann ich auch trotzdem beides vereinbaren miteinander. Habe ich viele Frauen, vorzugsweise aus dem öffentlichen Dienst, die es besonders leicht haben, auch mal eine Weile auszusetzen, aber doch gehört. Das ist das eine. Und das andere ist, also Kita alleine ist es nicht, was wir mitgebracht haben, sondern ich habe auch öfter schon zu hören bekommen von ostdeutschen Frauen, die ausgewandert sind, auch in Österreich, Schweiz, aber auch in nach Westdeutschland, Süddeutschland, die machen ganz schön Betrieb. Also die setzen sich durch, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was wir beigetragen haben, in der Tat. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal im Bundesvorstand der Grünen aufgetaucht bin, mit meinem Babybauch damals, als ich 42 war, habe ich ja noch ein Kind geboren. Und da gab es die verschiedensten Kommentare, herzliche und fragende und was immer so alles kommt. Einer war, jetzt ist die Karriere aber zu Ende, das fand ich überhaupt nicht. Und dann kam dann auch Gott sei Dank von westdeutscher Seite, ihr Ostbleiber seid ja ganz entspannt, ihr habt ja Kitas. Also das ist schon interessant, so eine Perspektive zu bekommen. Aus der Sicht der Frauen war die Angliederung an Westdeutschland nicht überall ein Fortschritt.
Das hat auch viele geschenkt. Ein bisschen Neid mit durch, wenn man sagt, ihr habt ja vielleicht, die Kitas in Ostdeutschland.
Also ich glaube, dass wir im Moment, haben wir eine Zeit, wo sich das in der Wirtschaft mit einer dramatischen Geschwindigkeit ändert. Aha. Und zwar wegen des, ich höre es überall, weil ich bin da viel zu tun mit mittelständischen Unternehmen und die haben eine dermaßen große Bedarf an Facharbeitern, dass also alle Überlegungen, die irgendwie, eine Rolle, wo irgendwie die Frage, ist es eine Frau oder nicht, oder könnte die mal Mutter werden, und habe ich deswegen mit meinem mittelständischen Betrieb, der vielleicht zwischen 5 und 10 Angestellte hat, deswegen ein Problem. Das verblasst zunehmend. Das ist das eine im Mittelstand. Das zweite ist, über die Diskussion, das stimmt, mit der Frauenquote, die ja eigentlich eine blödsinnige Quote ist, weil sie sich nur bezieht auf Aufsichtsräte und nicht auf Vorstandsposten. Da gibt es eine, tatsächlich suchen alle im DAX, über die gesagt worden ist, sie sind nicht in Ostdeutschland, im Moment suchen alle händeringend nach Frauen, die sie in die Vorstände reinholen können. Ich kenne keinen, der nicht im Moment dankbar ist für jede Frau, die sich das zutraut, nach oben zu kommen. Ich höre aber,
gibt's dann noch keine DAX-CEO? Warum gibt es dann noch keine einzige DAX-CEO?
Das ist total, das ist im Moment wird überall danach gesucht, und es gibt ja zunehmend auch tatsächlich Frauen, die in Vorständen unterwegs sind. Es ist aber sehr schwer. Ich sage Ihnen ein Beispiel, Herr Keller, also wenn ich darf. Es liegt an was anderem. Wenn Sie ein Generalbevollmächtigter sind, eine Nummer unter Vorstand, dann reden wir von 250.000 bis 350.000 Euro Jahresverdienst. Der Standort ist an einem Unternehmen. Wenn Sie Vorstand sind, sitzen Sie im Flieger die ganze Zeit. Und wenn Sie reden über die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, solange das so ist, dass Vorstände dadurch definiert sind, dass sie sozusagen 20 Stunden am Tag durch die Welt jetten, so lange wird es nicht, auch Firmen nicht gelingen, Vorstände, also weibliche Vorstände zu adoptieren.
Das ist nicht valide.
Doch, denn das ist, weil es kann nicht nur aus Erfahrung sein, das ist valide.
Ich habe ja auch Erfahrung. Und gerade Frauen in Westdeutschland, und wir reden DAX-Konzerne, haben alle ihre Hauptsitze in Westdeutschland, nicht ein einziger im Osten. 40% der Frauen in Führungspositionen in Westdeutschland haben gar keine Kinder.
Viele von denen sind sogar über 40 Jahre alt und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass sie noch ein paar Kinder kriegen. Die sind auch nicht in ihren DAX-Vorständen und die werden auch nicht CEO.
Man muss aber
und es gibt Vorstände,
wie Claudia Nehmert
bei der Deutschen Telekom, die würde sich zutrauen, die kann das auch, aber sie ist es immer noch nicht geworden. Es hat mit den Talenten nichts zu tun und es hat auch in den seltensten Fällen mit dem Kinderhaben zu tun.
So, und jetzt, wir sind am Ende der Sendung. Ich lerne jetzt zumindest auch noch aus den Äußerungen von Ulrich Reitz, wenn Fachkräftemangel herrscht, dann haben es die Frauen vielleicht einfacher. Damit sind wir wieder bei der DDR. Das war ja auch genau der Grund, warum da so viele...
Selbstbestimmung kriegen sie deswegen noch lange nicht. Ja?
Das ist richtig, aber das hat damals zumindest funktioniert und möglicherweise aus dieser Notlage heraus auch besser in Zukunft hier. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Gerne. Liebe Zuschauer, das war die Phoenix-Runde zum Themenabend 30 Jahre Mauerfall. Bleiben Sie bei uns.